Also dann begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Nachmittages, der unter dem Titel Aufbruch statt Abbruch steht. Mein Name ist Alois Diethelm, ich bin Architekt und zusammen mit Daniela Eberli, Konstanze Domhardt, Rolf Schaffner und Samuel Smith, Teil der Arbeitsgruppe Aufbruch statt Abbruch, wohnen im Gebäudebestand von 1945 bis 2000. Ich werde Ihnen kurz einen Einblick in dieses Website-Projekt geben. Genau, das ist die Startseite. Wie kam es überhaupt dazu, Auslöser für die noch intensivere Beschäftigung mit der Erhaltung von Bauwerken waren Beispiele wie dieses, flexibel wirkende Bürobauten, die abgebrochen wurden, weil sie angeblich zu wenig flexibel sind und weil das Grundstück über Nutzungsreserven verfügt. Intakte Bauten, die nicht mal nach 30 Jahren entfernt werden, weil sie als alt, zu wenig flexibel und nicht nachhaltig gesehen werden. Und wurden bei den vorangegangenen Beispielen noch Gründe für den Abbruch genannt, hieß es hier in der Medienerklärung nur noch lapidar, wird durch einen modernen Neubau ersetzt. Dabei gibt es durchaus Beispiele, wo nicht abgebrochen wurde, wo Ausnutzungsreserven mittels Anbauten, wie im Beispiel links, aktiviert wurden oder wo Modernität durch eine neue Gebäudehülle, also ohne Totalabbruch, erreicht wurde. Solche Bauten wollten wir sammeln, um die Argumente der Abbruchfraktion mit gebauten Beispielen zu entkräftigen. Angesichts der gegenwärtigen Wohnungsnot haben wir uns für Wohnnutzungen entschieden und zugunsten der Vergleichbarkeit suchten wir eine zeitliche Einschränkung. Die Wahl fiel auf die Nachkriegszeit, weil dieser Baubestand a. immens, b. konstruktiv nicht immer ganz einfach zu handeln ist und c. nicht sehr beliebt ist. So sieht unsere Webseite nun aus. Wir haben aktuell 21 Bauten, die zwischen 1950 und 1984 erbaut wurden und in den letzten 10 Jahren saniert, umgebaut oder zu Wohnraum umgenutzt wurden. Die 10-Jahres-Guillotine gibt es wegen Normen und Vorschriften, die sich ändern. Am Anfang von jedem Projekt steht ein Interview mit 9 Pflichtfragen. Die Büros beantworten diese schriftlich und die Antworten werden von uns redigiert. Jeweils ein Mitglied der Arbeitsgruppe ist Patin oder Pate und steht im Austausch mit dem Büro. Was man wissen muss, es handelt sich um Fronarbeit. Das ist auch der Grund, weshalb wir Ende letzten Jahres vom Monats- zum 2-Monats-Rhythmus übergegangen ist. Uns fehlen schlicht die Ressourcen. Es gibt Pläne zu den Bauten, Darstellungen wie in Baugesuchen, in Schwarz, Rot, Gelb. Für die Abbildung von Gelb müssen wir immer wieder kämpfen. Es kommt einem fast vor, dass es nicht nur Flugscham gibt, sondern mittlerweile auch so etwas wie Abbruchscham. Man macht es, aber man will nicht zeigen, wie viel man gemacht hat. Kennwerte, wir wollen nicht einfach eine bildliche Sammlung sein, sondern Fakten liefern können, wie Mengen, Baukosten, Kosten und Energiebedarf. Weiter gibt es Angaben zu Lüftung, Schallschutz und Brandschutz. Beim Brandschutz stellen wir die Frage, ob eine maßgebliche Reduktion beantragt wurde. Und wenn ja, wollen wir wissen, um was es sich handelt. Hier geht es darum, herauszufinden, wo welche Zugeständnisse gemacht wurden. Natürlich kann man sich auf solche Aussagen nicht generell abstützen, da es zum Teil nicht mal innerhalb der gleichen Stadt gleich brennt. Aber man kann mit der in Biel bewilligten Lösung auch mal die Zürcher Behörden konfrontieren und fragen, ob um was denn dagegen spreche. Bei der Erdbebensicherheit fragen wir den Erfüllungsgrad vor und nach der Sanierung und wir möchten wissen, wie es um die Umsetzung der SIA 500 Barrierefreiheit geht. Kommen wir zur Auswertung. Sie sehen in der obersten Zeile die Fotos unserer 21 Bauten mit Baujahren von 1950 ganz links bis 1984 ganz rechts. 15 Bauten waren schon immer Wohnhäuser, 6 sind umgenutzte Gewerbebauten, 3 sind Denkmalpflegeobjekte. Wir wollten zuerst auf die Aufnahme von Schutzobjekten verzichten, weil vordergründig klar ist, dass diese nicht abgebrochen werden. Die Wirklichkeit ist aber anders. Auch diese Bauten stehen unter Druck. Das Dreieck bei den Telly-Hochhäusern übrigens bedeutet, dass es hier nur einen Ensembleschutz gibt. Wir haben verschiedene Maßnahmen und deren Häufigkeiten hier aufgeführt. Die Häufigkeit ist von oben nach unten abnehmend. Ich werde aber nicht auf alle eingehen. Eine Erklärung braucht sicher die Spalte in der Mitte mit nur einer Maßnahme. Hier handelt es sich um die Albanteichpromenade in Basel, ein Verdichtungsprojekt, wo an vier bestehende Scheibenhochhäuser, vier Punkthochhäuser angebaut wurden. Wir versuchen ja mit der Website ein möglichst breites Spektrum an Strategien abzubilden. Ein Erweiterungsbau kann den Druck vom Bestand nehmen. Ups, war ich zu schnell. Mal ganz kurz, drei Maßnahmen herausgepickt in dieser großen Liste. Fenster, bei allen Bestandsobjekten wurde etwas daran gemacht. 18-mal Komplettersatz und 2-mal Glaswechsel. Letzteres ist mit Dreiecken gekennzeichnet. Die Dreiecke in dieser ganzen Übersicht stehen für Maßnahmen, die nur teilweise zutreffend sind. Zum Beispiel Aufstockungen nach vorgängigem Abbruch. Wir haben 4-mal neue Treppen, das ist die zweite unterste Zeile, alle bei Gewerbebauten. Was interessant ist, dass nur bei 2 von 6 Gewerbebauten die Treppen geblieben sind. Es sind die beiden gleichen Bauten, die sich nach dem Umbau auch von außen noch als Bestandsbauten präsentieren. Ebenfalls interessant, ein Viertel unserer Beispiele, das ist die unterste Zeile, bei einem Viertel wäre ein Ersatzneubau zu einem kleineren Volumen geführt. Das liegt an veränderten und neu hinzugekommenen Wald- und Gewässerabständen, an revidierten Zonenplänen, die ein Geschoss weniger zulassen, oder auch an der Einführung der harmonisierten Baubegriffe ohne gleichzeitige Anpassung der Bau- und Zonenordnung. Wegen der allenfalls neuen Messweise kann das eine geringere Gebäudehöhe zur Folge haben. Im Entwurf dieser Präsentation hat es noch eine erklärungsbedürftige Folie zu Mengen und Kosten. Ich habe es aus Zeitgründen weggelassen, aber auch weil man Gefahr läuft, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Voraussetzungen und die Resultate sind einfach zu unterschiedlich. In Tabellen nicht zu fassen sind die Learnings. Ich werde Ihnen nun im Schnelldurchlauf aus 6 Projekten ein paar interessante Strategien und Ergebnisse zeigen. Starten wir in Genf, ein Wohnhaus von 1958, das durch Aufstockung 4 zusätzliche Wohnungen erhalten hat. Sie sehen oben rechts den Vorzustand und darunter die umgebaute Hoffassade mit einer neuen Wintergartenschicht. Einen interessanten Aspekt zeigt die Axiometrie mit den beigen Fassadenscheiben. Hierbei handelt es sich um Blockholzplatten, welche in der Dämmebene auf die bestehende Fassade aufgeschraubt wurden, um die Erdbebensicherheit zu erhöhen. Mit dieser außenliegenden Maßnahme konnten die Wohnungen während der Bauzeit bewohnt bleiben und eine Außendämmung der Fassade war sowieso vorgesehen. Wie groß der Einfluss von uns Planenden ist, zeigt dieses Aufstockungsprojekt in Ostermundigen. Es handelt sich um eine Siedlung mit 12 Mehrfamilienhäusern, die sich im Besitz von 10 verschiedenen Eigentümerschaften befinden. Ausgehend von einer Studie für die Strangsanierung eines einzigen Wohnhauses haben die Architekten das Potenzial der Verdichtung erkannt und es ihrer Bauherrschaft vorgeschlagen. Kurz wiedergegeben, der Überbauungsplan von 1980 wurde nach einer Volksabstimmung geändert und es sind nun bis zu 3-geschossige Aufstockungen möglich. Interessant auch, dass der Bestand nicht überdämmt wurde, damit die 12 Bauten unabhängig vom Zeitpunkt der Aufstockung immer als zusammengehörig gelesen werden. Stichwort Identität. Indem die Aufstockungen dicker gedämmt sind als erforderlich, wird die ausgebliebene Verbesserung des Bestandes kompensiert. Miteinander reden bewirkt Wunder. Dieses Hochhaus meinte ich, als ich vorher davon sprach, dass man mit der Brandschutzlösung aus Biel durchaus die Zürcher Behörden konfrontieren könne. Erwähnenswert ist hier, dass auf ein Feuerwehrlicht verzichtet werden konnte, weil in jeder Wohnung ein Brandmelder installiert wurde. Dies als Ergebnis des Gespräches. Und es wurde rechnerisch nachgewiesen, dass trotz ungenügender Eisenüberdeckung die Tragfähigkeit im Brandfall gewährleistet bleibt. Die Bauerschaft bezahlt zwar mehr für die Berechnungen, aber sie hat dadurch deutlich geringere Baukosten. Eine gute Vorbereitung ist das A und O beim Bauen im Bestand. Wir wollen jeweils wissen, was vor dem Vorprojekt alles gemacht wurde. Machbarkeitsstudie ist eine übliche Antwort. Manchmal beschränkt sich das nur auf entwerferische Fragen. Was ist möglich? Welche Typologien machen Sinn? Oft wird aber auch der Zustand erfasst. Im vorliegenden Fall einer Umnutzung zu Alterswohnungen wurde auch der Bedarf in der Region geprüft. Das Gebäude der ehemaligen Uhrenfabrik Zodiac wurde ursprünglich in zwei Etappen erstellt. Einen Lift gab es nur im Anbau. Bei der Umnutzung wurde ein zentraler, nun rollstuhlgängiger Lift eingebaut. Die Haupttreppe blieb, sie hat aber eine Blechaufdoppelung erhalten. Das sieht man im Bild unten rechts. Weil Gewerbebauten meistens über keinen schwimmenden Unterlagsboden haben, bei Umnutzung aber die Schallschutzanforderungen von Neubauten zu erfüllen sind, wird der Boden höher, was im Anschluss an verbleibende Treppen zu Höhenproblemen führt. Die Aufdoppelung löst das. Dieser Teppich verselbstständigt sich im obersten Geschoss zu einer eigenständigen Treppe, die vorher nicht da war und nun das Dachgeschoss direkt erschließt. Ganz kurz. Im Kontrast zum vorangegangenen minimalinvasiven Beispiel steht das Ihnen alle vermutlich bekannte Weinlager in Basel. Hier wurde stark eingegriffen, so sind nicht nur alle Treppenhäuser neu, es wurden auch die tragenden Fassaden zurückgebaut und die Gebäudetiefe reduziert. Man sieht das sehr gut in den beiden Baustellenfotos oberhalb des Querschnitts. Mit Wasserhochdruck wurde die Armierung freigelegt für die Verbindung mit dem neu zu erstellenden Deckenrand, in den dann die neuen Stützen greifen. Diesem hohen Aufwand stehen einzigartige Räume gegenüber. Geschälte Baumstämme, die an die üblichen Baustellenstützen erinnern, halten die Veränderung oder die Veränderungsart nachvollziehbar und bauzeitliche Pilzstützen aus Beton verweisen auf die ursprüngliche Nutzung als Gewerbebau. Und für das Gesamtareal bildet das Weinlager das Gesicht des Transformationsprozesses. Gleiches lässt sich auch vom letzten der sechs Beispiele sagen, dem Lagerhaus der ehemaligen Chocolat Dobler in Bern, wo in der mittleren Bildspur zu sehen ist, oder wie in der mittleren Bildspur zu sehen ist, wurde auch hier einiges abgebrochen. Unter anderem das Kakaobohnensilo in der Mitte, oder ganz links, pardon. Auf der anderen Seite hatte das Gebäude nutzungsbedingt hohe Traglastreserven, welche einen sehr freien Umgang in der Grundrissgestaltung und eine mehrgeschossige Aufstockung erlaubten. Besonders zu erwähnen ist das 4,60 Meter hohe Erdgeschoss, im Foto links zu sehen. Diese Höhe ist zwar zu gering für zwei reguläre Geschosse, aber genügend hoch, um über den Nasszellenblöcken im Selbstausbau weiteren Nutzraum wie Lese- und Spielecken, ein Fernsehzimmer oder ein Kinderzimmer zu schaffen. Ich möchte mit zwei Zitaten schließen. Sie stammen aus unseren Interviews. Ich lese vor und beginne mit Marcella Resegatti und Jay Thalmann. Es zeigte sich, dass diese zusätzlichen Bauteile, gemeint sind Deckenverstärkungen in Form von Unterzügen, den kargen Wohnraum gut tun und sich daraus eine räumliche Ornamentik mit leicht surrealem Aspekt ergeben. Der Umbau ließ uns Situationen generieren, die wir in einem Neubau nie in Betracht gezogen hätten. Das zweite Zitat stammt von Esch Sinzel. Die Umnutzung war komplexer und anspruchsvoller, als es ein klassischer Neubau gewesen wäre, aber durch die geerbte Identität können sich neue räumliche und typologische Qualitäten entfalten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.